Ich darf Sie herzlich begrüßen. Heute in der Lebenshilfe, an diesem Tag der Erscheinung des Herrn, gleichzeitig auch dem Tag der Heiligen Drei Könige, mit dem Thema: Ist die Heilige Familie ein Vorbild für unsere Familien heute? Als Gesprächsgast darf ich auch ganz herzlich begrüßen Pater Hermann Josef Hubka vom Wallfahrtskloster Waghäusel. Er ist dort Augustiner Chorherr in der Nähe von Speyer. Einen schönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen.
Und ja, durch die Sendung begleitet Sie Anjuta Engert. Am Sonntag nach Weihnachten rückt die Kirche in der Liturgie die Heilige Familie Maria, Josef und Jesus in den Mittelpunkt. Dieses Jahr nun ist der Sonntag der Heiligen Familie mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag zusammengefallen. Wir spüren heute dennoch den Hauptdarstellern nach. Wir wollen die Stellen in der Bibel aufsuchen, wo es um die Heilige Familie geht, und fragen, inwieweit diese Heilige Familie uns heute Vorbild sein kann. Denn einerseits erfährt die Familie in unserer Gesellschaft keine besondere Anerkennung oder Förderung. Andererseits rangiert die Familie im Wertbewusstsein der meisten Jugendlichen dennoch an oberster Stelle. Familie als Ort der Glückserfüllung und zugleich ein Krisenherd, der Zerrüttung, Trennung und tiefste Verletzungen mit sich bringen kann? Ist der Traum von der heilen Familie ausgeträumt, oder schaffen wir es nicht, das Heil, den Heiland in die Mitte des Geschehens der Familie hereinzulassen? Aber was dort im Stall von Bethlehem seinen Anfang nahm, war das so eine wunderschöne Idylle, wie sie manche volkstümliche Legende gerne darstellt? Die eher spärlichen Tatsachen, die wir aus den Evangelien von Lukas und Matthäus erfahren, stimmen nüchterne, ärmliche Töne an. Die Vorstellung, ein Kind in einem Stall zu gebären und kurz darauf mit einem Neugeborenen wegen Todesandrohung fliehen zu müssen, ohne Hilfe durch Familienangehörige oder eine Hebamme, vielleicht noch im Wochenbett, erschöpft von Geburt, Hormonumstellung und dem Stillen. Nein, diese Umstände von Ablehnung und Armut waren lebensbedrohlich für Maria, Jesus und Josef. Ist die Heilige Familie vielleicht ein Vorausbild dafür, was jede Familie erwartet, die aus dem Geiste Jesu leben will und ihm nachfolgt? Ja, diese und weitere Fragen werden uns heute bis etwa 5:10 Uhr in der Lebenshilfe beschäftigen. Wie gesagt, als Gesprächsgast heute haben wir eingeladen Pater Hermann Josef Hubka, erst Augustiner Chorherr im Wallfahrtskloster Waghäusel. Pater Hermann, Sie sind geistlicher Assistent bei Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Gleichzeitig bauen Sie auch ein Seelsorgezentrum auf, dort in der Wallfahrtskirche von der Mutter mit dem gütigen Herzen in Waghäusel bei Speyer. Das heißt, das sind schon zwei, ja, zeiteinnehmende Aufgaben, vor allem die Arbeit bei Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Hat sie auch viele Reisen unternehmen lassen, nach Argentinien, nach Ostafrika. Da haben Sie verschiedene Dienstreisen auch nach Osteuropa, Nordostasien gemacht. Was hat Sie denn da beschäftigt, wenn Sie wieder zurückgekommen sind nach Deutschland? Wie war das? Was haben Sie mitgebracht an Erfahrungen, an Begegnungen aus diesen Ländern?
Ja, das ist eine sehr reichhaltige, umfangreiche Geschichte. Und insgesamt wird man mal das zusammenfassend sehen, den Leib Christi zu sehen in seiner Vielfalt, in seiner Fülle und auch sozusagen die Familie der Kirche in ihren vielen verschiedenen Facetten. Das gibt sich natürlich in einem Land wie Afrika ganz anders, als wir das in Europa kennen. Und wenn man zu den australischen Eingeborenen geht, sieht das nochmal ganz anders aus als in Sibirien. Und es ist sehr gut, mal so einen etwas übergeordneten Weitblick zu bekommen. Man geht an manche Fragestellungen des Lebens dann doch ganz anders dran, als wie wenn man das nur aus unserer europäischen Sichtweise alleine sieht und es nicht wagt, über die Gartenzaunlatte drüber hinauszuschauen.
Also der Weitblick relativiert dann auch einiges, was sich hier zu Hause abspielt sozusagen. Das werden wir vielleicht dann auch im Verlaufe der Sendung noch zu spüren bekommen, inwieweit Sie vielleicht auch zu mehr Gelassenheit dann gekommen sind oder vielleicht auch festgestellt haben, dass ja manches, was man hier bemängelt, vielleicht auch daher tut, weil doch insgesamt die Menschen vieles haben, was in anderen Ländern eben gar nicht der Fall ist. Sie sind Jahrgang 58. Zuerst waren Sie Kirchenmaler, Kirchenrestaurator.
Ja.
Und sind dann über Umwege praktisch zum Theologiestudium gekommen in Fribourg in der Schweiz, haben dann Maria Bronnen im Südschwarzwald kennengelernt, die Augustiner Chorherrin, sind dort eingetreten und haben 1989 die Priesterweihe empfangen.
Ja.
Hatten dann eine erste Stelle als Auslandsseelsorger, wie Sie gerade gesagt haben, in der deutschen Gemeinde St. Christophers in Melbourne in Australien. Wie lange waren Sie denn dort?
Da war ich ein bisschen länger wie 2 Jahre, 2,5 Jahre ungefähr.
Mhm.
Und das geht halt so ein bisschen turnusgemäß auch. Diese Stellen, die sind in der Regel nicht für lange Zeit, sondern da wird nach einem gewissen Zeitraum wieder gewechselt. Und der Orden wollte mich dann eben in Europa zurückhaben.
Mhm. Und dort bauen Sie jetzt ein Seelsorgezentrum auf. Das heißt, die Wallfahrtskirche, das Kloster ist auch ein offenes Haus, auch für Familien.
Ja. Ja, das ist ein alter Gedanke, der ist schon über 600 Jahre alt und das hat was zu tun mit unserer Ordensform. Man nennt unsere Gruppe der Augustiner Chorherren die Brüder vom gemeinsamen Leben und das bezeichnet die Brüder, die mit den Leuten von der Straße zusammenleben. Und das Ganze ist zusammengefasst in einem Begriff, das nennt man die Devotio Moderna, die zeitgemäße Frömmigkeit. Das ist aufgekommen schon ums Jahr 1380 herum in Holland. Da war ein Mann, Gerd Grote, der wollte zunächst Kartäuser werden. Das ist dann aber nichts geworden. Und dann kam der zurück wieder und er hat aber noch so sein Haus gehabt und sein Geschäft gehabt und Ähnliches und hat dann diese Dinge zur Verfügung gestellt. Und so haben die in der Innenstadt von Deventer in Holland ein offenes Haus gemacht, wo die Leute kommen konnten, wo sie dann Bibelstunden, heute wird man das nennen, auch Gebetskreis und Ähnliches gehalten haben. Und daraus ist eine geistliche Bewegung entstanden. Da gibt es jetzt viele Facetten, die man betrachten könnte. Kurz gefasst, die Inhalte dieser Bewegung aus den Anfängen ist zusammengefasst in dem Buch von Thomas von Kempen, das heißt Die Nachfolge Christi.
Gut, Pater Hermann Josef Hucker, dann darf ich Sie bitten, Sie haben sich Gedanken gemacht zum Thema heute, dann darf ich Sie einfach bitten, diese uns darzulegen. Zum Thema ist die Heilige Familie ein Vorbild für unsere Familien heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb?
Ja, man könnte meinen, die Heilige Familie hat einen Vorsprung gehabt. Die hat das einfacher gehabt als eine normale Familie. Das ist so der erste Gedanke, der einem kommt, wenn man das hört und man denkt, da ist Gott natürlich besonders nahe, Gott Vater. Und dann haben die auch den direkten Bezug dazu, so in mystischer Art vielleicht. Und da ist natürlich alles ein bisschen einfacher, als wenn man die Dinge alles selber machen muss. Das ist so vielleicht eine verborgene Vorstellung im Hintergrund. Wenn wir aber die Texte ein wenig anschauen, dann kommt da doch etwas ganz anderes heraus. Und wir können da schon einmal so in die Hintergründe, Ursprünge gehen und auch in die Dinge, die das Kommen Jesu vorbereitet haben. Und wir merken, wie über all diesen Dingen der Gott die Hand drüber hält. wie alles schon unter seinem Schutz steht, unter seiner Führung steht und wie er gelegentlich Hilfestellung gibt, zum Beispiel durch das prophetische Wort der Propheten oder vielleicht auch durch das Wirken seiner Gnade bei den verschiedenen Großen des Alten Testamentes. Aber wir merken dann eigentlich, wenn wir genauer lesen, dass die alle kämpfen mussten, dass die alle suchen mussten, arbeiten mussten und dass die Sachen nicht einfach von selbst gekommen sind. Ich habe hier jetzt als erstes die Geschichte vom Stammbaum Jesu vor mir liegen und da sind diese vielen Namen eingezeichnet. Und da drin, da spiegelt sich schon einmal die ganze Welt eigentlich wieder, die ganze Vielfalt und die vielen verschiedenen Familiengeschichten, die vielen politischen Geschichten, die da dahinter gestanden sind und auch diese vielen Notgeschichten. Da wird es da und dort auch Zeiten der Armut gegeben haben, Zeiten der Flucht gegeben haben. Da wird es Zeiten politischer Umbrüche gegeben haben und Zeiten von Seuchen vielleicht wird es gegeben haben und alles mögliche andere ähnliche. Und normal ist es, dass in solchen langen Familiengeschichten, die sich über Jahrhunderte hinziehen, natürlich auch die eine oder andere Verletzung sich abspielt, die eine oder andere schlechte Erinnerung zurückbleibt und dergleichen ähnliches. Vieles spielt sich im Unterbewussten ab. Und wenn wir so herumschauen in dem Stammbaum Jesu, da werden wir ein paar Dinge sehen, die so sind, dass da die Gefahr besteht, dass auch Verletzungen herauskommen. Wir können zum Beispiel einfach mal schauen bei König David, zum Beispiel diese Geschichte mit Bathseba. Das war ja etwas, was problematisch war. Und wer weiß, was die miteinander gesprochen haben, als es dann eng wurde, als es schwierig wurde. Das kann ganz gut sein, dass das auch erstmal eine recht problematische Beziehung war, mit Schuld zum Beispiel. Und dass man daraus dann zum Beispiel auch eine Verkrampfung in der Beziehung hatte, die sich vielleicht sogar auf die Kinder übertragen hat und dann auf die Enkelkinder und Ähnliches. Und wer weiß, solche Dinge, die können sich über etliche Generationen durch das Leben ziehen. Bei Abraham gab es ja auch schon Dinge, die recht schwierig gewesen sind. Die Geschichte mit Hagar zum Beispiel. Oder man könnte dann auch sehen, als Abraham mit Sarah in Ägypten war, auch da gab es Probleme. Und so könnte man da eigentlich eine ganze Menge von Dingen anschauen und wir finden heraus, die Hintergründe, die sind einmal vielleicht ganz ähnlich, wie sie auch bei unseren Familien heutzutage sind. Denken wir einmal zum Beispiel an unsere Altlasten aus dem 30-jährigen Krieg. Die meisten Leute wissen da ja gar nichts mehr davon. Aber vielleicht ist doch noch was Verborgenes, das irgendwo seine Wirkung zeigt im Unbewussten. Oder denken wir nur einmal an Überreste aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, Heimatvertreibung, Gefangenschaft und so weiter. Und dann merken wir einmal, so arg weit weg ist das eigentlich gar nicht von den Hintergrunderfahrungen der heiligen Familie. Und jetzt können wir in andere Bereiche hineinschauen. Und wir sehen vielleicht einmal so die ganzen Umstände von der Geburt Jesu. Und da können wir also auch sehen, dass das zunächst einmal ganz durchsetzt war von der Gnade Gottes. Schon Maria Verkündigung und dann so dieser Gang zu Elisabeth. Und das stellt man sich ja alles so einfach vor. Und die haben das ja alle dann schon gewusst, was kommt. Und das gestaltet sich für unser Auge erst einmal so herausragend. besonders und von daher auch einfach. Aber sehen wir jetzt einmal diese junge Frau, Maria, wie sie dieses Wort erst einmal empfängt. Und dann sehen wir vielleicht, wie ein Räderwerk in der Seele in Gang gesetzt wird. Wenn das jetzt wirklich so ist, meine Güte, wie bringe ich das überhaupt rüber? Wie werde ich das dem Josef klar machen? Oder dann auch dieser Gang über das Gebirge, die erste große Reise von Maria alleine. Und das ist ein Wagnis. Und vielleicht dann auch mit dem einen oder anderen körperlichen Problem. Und es war auch nicht sicher, dass Elisabeth das schon alles aufgenommen hat, was da jetzt irgendwo im Raum steht. Ob da vielleicht schwierige Fragen kommen, schwierige Erfahrungen erst einmal bewältigt werden müssen. Das waren ja alles auch einmal Dinge, die nicht so ganz klar gewesen sind im Vorfeld. Und dann dieses Losziehen, als da die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten war, nach Bethlehem und die ganze Unsicherheit des Weges. Man stelle sich einmal den Unkomfort vor, der Frau im 9. Monat schwanger auf dem Esel unterwegs. Ich könnte mir denken, dass sich eine sehr große Anzahl von Leuten in unserer Zeit damit erst einmal recht schwer tun würden. Und ja, gut, diese ganzen Krisen, die da drauf dann gefolgt sind, sehen wir einmal Maria und Josef, wie sie in Bethlehem angekommen sind. Und es wird nicht nur gewesen sein, dass die Herbergen alle zu waren, sondern da gibt es noch einen anderen Hintergrundgedanken. Man stelle sich vor, Maria hat ja ganz genau das Bild vor Augen gehabt, wo es hingeht und was die Berufung ist, was der Plan Gottes ist. Und jetzt ging es darum, den entsprechenden Platz zu finden. Und der ist eben bei den Hirten auf dem Felde. Und auch aus den alten Prophetien herauszunehmen, ist es ja sozusagen ein Hirtenkind und steht eigentlich in der Tradition David sehr nahe. Und von daher wird Maria nicht nachgelassen haben, bis sie diesen Platz im Umfeld der Hirten gefunden hat. Und da gehört einiges dazu, auf den Komfort der Herberge zu verzichten und sich auf die Krippe einzulassen. Wir können da durchaus so viele Querverbindungen finden, wie es manchen Leuten gegangen ist. Denken wir an die Gegebenheiten von Menschen aus auf der Flucht, wie sie damals beispielsweise aus Ostpreußen und anderen Gebieten herausflüchten mussten. Denken wir an Vertreibungen, die Heimatvertriebenen aus Schlesien und aus dem Sudetenland zum Beispiel. Oder denken wir an wieder andere, die in Naturkatastrophen hineingekommen sind. Wir sind ja da jetzt mit dem Geschehen im Moment wieder einmal an vorderster Front. Und dann merken wir auf einmal, so arg weit weg sind die Erfahrungen der heiligen Familie nicht zu den Erfahrungen unserer Zeiten. Die Geschichte mit König Herodes und den Soldaten, die der heiligen Familie hinterher gekommen sind, die Notwendigkeiten der Flucht und dieser Gang durch die Wüste nach Ägypten. Da können wir auch viele bildhafte Parallelen finden. Es mag da und dort in der Welt erst einmal ganz direkt sein, dass Familien auch flüchten müssen. Und dann sehen wir aber auch einmal diese Wüsten, die sich vor unserem inneren Auge auftun, hier in der westlichen Welt. Und es gibt da bestimmt, gerade auch für Familien und vermehrt für kinderreiche Familien, viele solche Dinge. Der König Herodes, das war ein schlauer Mensch. Der hat genau gewusst, das Kind kommt nicht durch. Entweder es fällt den Soldaten zum Opfer oder die haben die Stirne in die Wüste hinein abzuhauen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und die Wöchnerin mit dem Säugling ohne Ausrüstung in die Wüste, das ist absolut tödlich. Und so war die Sache eigentlich klar. Da kann man da sagen, die hatten keine Chance. Und jetzt können wir mal parallel sehen, von wie vielen Leuten in unserem Umfeld möchte ähnlich gesagt werden, sie haben keine Chance. Und was kann man dann noch tun? Eigentlich nichts. Man kann die Augen zumachen, man kann verzweifeln, man kann vielleicht irgendwelche Notlösungen herannehmen, oder aber man kann sich beispielsweise der aufkommenden Schwierigkeit entledigen, auch durch technische Hilfsmittel und dergleichen. Und dann möchte man vielleicht dem Problem aus dem Weg gegangen sein. Gleichzeitig aber hat man dadurch natürlich dies mit Jesus haben machen können. Und irgendwo sehen wir, sie sind wohl durchgekommen. Wenn wir heute einmal eine Pilgerreise machen, so über das Sinai-Gebiet zum Beispiel und dann von dort weiter nach Ägypten hinein, dann merken wir, dass es eine ganze Reihe so Heiligtümer gibt, die der heiligen Familie in Ägypten gedenken. Und das sind alles eigentlich auch Hinweise, wie die in äußerst schwierigen Situationen durch die Führung Gottes dennoch durchgekommen sind. Und gut, wir sollen natürlich nicht blauäugig sein. Wir wissen, dass die Situationen äußerst eng strukturiert sein können. Und wir wissen, dass nicht immer sozusagen das Wunder gleich am Straßenrand steht mit einem vollen Früchtekorb, sondern es muss sehr wohl auf dieses Gottvertrauen ausgekostet werden, bis auf den äußersten Rand des Geschehens. Aber wer das gewagt hat, der wird wohl immer wieder dann auch befähigt werden zu dem Glaubenszeugnis, es geht. Und auch hier haben wir eben enge Parallelen zu dem Leben, wie es die heilige Familie uns schon vor Augen führen kann. Und wir finden dann so manch andere Hintergründe. Schauen wir mal auf die heilige Großfamilie sozusagen. Da gab es Großeltern, Joachim und Anna. Und da gab es dann so Großtanten, Basen und Vettern und so, Elisabeth, Zacharias, Johannes der Täufer. Das war wohl ein Cousin von Jesus, würde man heute so sagen. Und dann gab es da auch sozusagen die ganze Großfamilie und das Umfeld. Und die kommen ja immer wieder auch in der Heiligen Schrift zum Vorschein. Und wir sind mit ihnen gelegentlich konfrontiert. Und wir sehen dann auch so die Szenen aus dem Leben Jesu, die uns eigentlich auch wieder an relativ normale Geschichten erinnern. Da können wir beispielsweise sehen, wie Jesus zurückgekommen ist mit seiner Familie aus Ägypten und sie gingen nach Nazareth und das Leben, das ging dann in einer ganz normalen Form erst einmal weiter. Oder dann, wie sie losgezogen sind zum Tempel. Heute würde man so etwas vielleicht bezeichnen als eine Fußballfahrt. Und da gibt es durchaus dann die Familien, die halt dann den Bub zum ersten Mal mitnehmen. Und für den Bub ist es einerseits ein Abenteuer, andererseits vielleicht auch erschöpfend. Da können wir den heiligen Josef durchaus sehen, wie er den kleinen Jesus zum Fußdienst bringt und da die Blasen verbunden werden. Und dann können wir vielleicht auch sehen, wie Jesus mit den anderen Kindern vorneweg geht und ein bisschen das Tempo angibt, sozusagen. Und wir können sie vielleicht sogar dann auch sehen an den Ständen, die da um den Tempel herum aufgebaut waren, wo es die Wallfahrts- und Reiseandenken gibt. Auch das sind Szenen, wie wir sie vielleicht gewissermaßen auch in Altötting vorfinden könnten. Und dann, wie Jesus verschwunden ist. So manche Mutter wird das kennen, wenn das Kind einmal zu spät kommt und nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht einmal einen halben Tag und wie dann so die Ängste aufsteigen und ähnliches. Josef und Maria haben das sehr deutlich verspürt in vielerlei Variationen. Und wir können dann auch sehen, wie sie ihn entdeckt haben im Tempel und gestaunt haben über dieses Kind und die Kämpfe von Maria, wie sie alles in ihrem Herzen bewahren musste und wie das dann so viel Zeit gebraucht hat. Wir sehen Jesus dann auch in der Handwerkslehre oder in der Schule und wir können daraus entnehmen, dass er da die ganzen entsprechenden Erfahrungen eben auch machen musste. Und wie er so nach und nach die Technik gelernt hat, das Berechnen gelernt hat. Irgendwann wird er das erste Mal in der Werkstatt gestanden sein und auf Gärung gesägt haben. Oder vielleicht die Fräsmaschine eingestellt haben. Und irgendwann wird er sich in den Finger gesägt haben oder mit dem schwarzen Fingernagel nach Hause gekommen sein. Und Maria hat ihn verbunden. Vielleicht war er auch einmal krank geschrieben und ähnliches. Und wir sehen also auch hier wieder die ganzen normalen Geschichten. Wir können dann vielleicht auch sehen, als er später dann Handwerksmeister war, da wird er auch die Rechnungen geschrieben haben und vielleicht dann sozusagen den Bau überwacht haben und dergleichen ähnliches. Und auch das musste erst einmal gekonnt werden, gemeistert werden und sauber abgewickelt werden. Und das sind alles Prozesse, die da auch gelernt werden mussten und die durchkämpft werden mussten, damit das gut gelaufen ist. Und das Besondere an all diesen Dingen ist ja, dass Jesus und Maria da so ganz ohne Sünde durchgekommen sind. Und nicht, weil die da halt einfach jetzt einen Automatismus eingebaut haben, sondern die haben sich das natürlich schon auch entsprechend freigeschafft. Jetzt stellen wir uns einmal die Anstrengung vor. Das würde vermutlich keiner von uns so sauber schaffen. Das hat gekostet, was die sich manchmal zusammennehmen mussten, was die Zähne zusammenbeißen mussten. Da kommen schon so manche Parallelen auch zu unserer Zeit heraus. Oder noch eine andere Geschichte dürfen wir ins Auge nehmen. Sehen wir einmal ganz deutlich hin, Maria unter dem Kreuz und sehen wir den entsprechenden Schmerz, der damit zusammenhängt. Und da würden wir heute vielleicht auch die eine oder andere Parallele finden. Denken wir an so manche Mutter, die vielleicht ihr Kind verloren hat, beispielsweise bei einem Verkehrsunfall oder durch irgendein Verbrechen oder durch eine Krankheit oder Ähnliches. Und auch hier sehen wir eigentlich schon Parallelen und kriegen dann natürlich auch immer wieder sozusagen aufgezeigt, wie die das aufgegriffen haben. Maria hat von Herzen geweint. Das war nicht jetzt diese starke, trockene, nüchterne Frau, die einfach drüber gestanden ist mit einem eisigen Gesichtsausdruck oder so etwas, sondern das war äußerst menschlich. Und da können wir dann durchaus uns auch hineinversetzen in diesen Schmerz, den sie so gehabt hat, getragen hat. Und wenn wir jetzt einmal all diese Sachen so zusammennehmen, dann können wir insgesamt die heilige Familie durchaus schon sehen, auch als ein Vorbild für unsere Zeit. Es mag eine andere Zeit gewesen sein damals. Man hatte andere politische Verhältnisse und andere technische Voraussetzungen und so weiter. Aber einmal jetzt insgesamt gesehen, finden wir hier durchaus ein Vorbild und finden wir hier durchaus Parallelen, an denen wir uns orientieren können. Und wir können jetzt natürlich dann auch einmal so diese ganzen Dinge durchrechnen, möchte man so sagen, die für uns besonders interessant sind in diesem Zusammenhang. Sehen wir einmal diese Risikobereitschaft, die die heilige Familie gebracht hat. Sehen wir dieses Gottvertrauen, das sie gebracht hat. Und sehen wir den Mut, den die eingesetzt haben. Und dann sehen wir eigentlich auch, wie die Antworten Gottes gekommen sind. Wir sehen, wie der Himmel aufgegangen ist, die Hirten den Auftrag bekommen haben, zu Hilfe zu eilen. Ohne die Hirten wäre das schiefgegangen. Und wir sehen Ochs und Esel in diesem Stall. Die sind auch nicht von selbst da hineingekommen. Und ohne die wäre es womöglich auch schiefgegangen. Das war gewissermaßen die Heizung, die sozusagen dem Ganzen eine Temperatur gegeben hat, dass das Überleben für das Kind überhaupt möglich geworden ist. Sehen wir die heiligen drei Könige, die da Gold, Weihrauch und Myrrhen gebracht haben. Neben den vielen anderen Hintergründen, die da dran hängen, haben die unter anderem auch die Reisekasse gebracht für die Flucht nach Ägypten. Der Herr, er hat sehr wohl gesorgt. Es gibt auch eine Menge von Legenden und Geschichten drumherum, die uns nahe bringen, wie der Herr gesorgt hat. Wir können da vielleicht einen kurzen Blick werfen auf diese Geschichte von der alten Dattelpalme, die uns überliefert ist von Selma Lagerlöf. Das ist nun eine Legende, aber durchaus auch mit dem realen Hintergrund, wo uns vor Augen geführt wird, wie schon in grauer Vorzeit, zu Zeiten des Königs Salomo, der Königin von Saba, hier Grund gelegt wurde und hier einer Erwartung Grund gelegt wurde, dass eines Tages der König der Könige hier vorbeikommt. Stellen wir uns vor, Maria und Josef hätten aufgegeben, dann wäre ja diese ganze Geschichte schon von vornherein sozusagen überhaupt nicht zum Stattfinden gekommen. So aber ist es nun, dass der alte Gedanke durchaus zum Tragen kam und hier die Geschichte aufgehen konnte, auch die heilige Familie wieder ihre Ersthilfe und Erstversorgung bekommen hat. Man könnte jetzt eine Reihe von solchen Legenden, Hintergrundgeschichten, auch Geschichten aus den apokryphen Schriften und so weiter herausnehmen. Dazu ist unsere Zeit zu kurz. Es spielt auch nicht die Rolle hier die Einzelheit, sondern insgesamt, wie wir sehen können, dass die versorgt worden sind von der Liebe Gottes und durchgekommen sind. Und ich bin davon überzeugt, wer es heute wagt, macht dieselbe Erfahrung noch einmal. Das fasst sich zusammen in diesem Kirchenlied, das wir immer wieder singen. Gott sorgt für mich, was will ich sorgen? Er ist mein Vater, ich sein Kind. Er sorgt für heute, er sorgt für morgen, sodass ich täglich seine Spuren finde. Wie Gott die Seinen väterlich erhält und schirmt. Gott sorgt für mich. Das darf unser Inhalt sein, unser Glaube, unsere Kraft, die uns stabilisiert für den Weg. Und damit sind wir dann unterwegs in bester Gesellschaft, wenn wir auf die Geschichte von der heiligen Familie schauen. Unsere Bibelstellen, die wir hier jetzt in dem Zusammenhang angeschaut haben, die finden wir in den ersten zwei Kapiteln des Matthäus-Evangeliums oder aber dann auch in den ersten zwei Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Und wir finden dann Auszüge im Johannesevangelium, beispielsweise den Umgang Jesu mit seiner Mutter bei der Hochzeit von Kana, im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, Maria unter dem Kreuz, finden wir im 19. Kapitel des Johannesevangeliums und einzelne Auszüge finden wir immer wieder an den verschiedensten Stellen innerhalb der vier Evangelisten.
Es ist ein Rosensprungen auf seine
Wurzelzeit. Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Heute mit dem Thema: Ist die heilige Familie ein Vorbild für unsere Familien heute? Soeben hat darüber gesprochen Pater Hermann Josef Hubka, er ist Augustiner Chorherr in Waghäusel in der Wallfahrtskirche in der Nähe von Speyer. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Pater Hermann, dass Sie so zwischen den Zeilen gelesen haben, wie das denn wohl gewesen war, die Umstände der Geburt Jesu, die Verkündigung, die Geschichten oder die Stellen aus der Bibel, die wir uns vielleicht heute schon so fertig oft vorstellen, wo wir denken, Mensch Maria, das war ja alles kein Problem für Maria. Wenn wir denken an die Maria, Maria Mutter Gottes, aus dem Rückblick, aber so wie sie in der Situation stand, welche Sorgen sie hatte, mit welchen Umständen diese Geburt, die Flucht, wie das alles stattfand, dass das doch ganz ähnlich ist, wie wir heute unser Leben auch oft vorfinden, mit Krisen, mit Problemen, die wir angehen müssen, wo wir durchstehen müssen, auch wenn wir oft sagen, Mensch Gott, wieso muss jetzt das und jenes wieder sein? Also die Risikobereitschaft, das Gottvertrauen und den Mut, den Maria und Josef aufgebracht haben, das war schon erstaunlich und dafür können wir uns sicherlich immer wieder eine Scheibe abschneiden und auch Mut für unser eigenes Leben gewinnen. Ja, hat die heilige Familie einen Vorsprung gehabt, Pater Hermann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja und nein, würde ich sagen. Ich denke, dass Maria gewissermaßen vielleicht ein Stück Vorsprung hatte, weil sie ist bereitet gewesen, die Mutter Gottes zu sein. Und wir wissen, dass wir dieses Fest haben, O Maria ohne Sünde empfangen. So sprechen wir da auch in dem Gebet. Das möchte ich schon als einen gewissen Vorteil sehen, aber das heißt nicht, O Maria, die du nicht kämpfen musstest oder die du das nicht bewahren musstest. Und ich denke, dieses Bewahren, das war eine äußerst anspruchsvolle und auch schwierige Geschichte. Und ich denke, in dieser Schwierigkeit ist auch der heilige Josef drin gestanden. Und es wäre eigentlich eine durchaus verständige Geschichte gewesen, dass Josef aufgegeben hätte, dass Josef das nicht geglaubt hätte. Man stelle sich einmal vor, heute ist jemand verlobt zum Beispiel und dann wird die Braut schwanger und erzählt, das Kind kommt vom Heiligen Geist. Da gehört schon einiges dazu, das überhaupt einmal anzunehmen, das zu verstehen. Und man würde heute wahrscheinlich da im Großen und Ganzen den Kopf schütteln. So eine Geschichte ist nicht so einfach rüberzubringen. Und dass Josef das gemeistert hat, das aufgenommen hat oder auch diese Offenheit hatte, sich da im Traum sozusagen instruieren zu lassen, das ist schon etwas sehr Besonderes. Ich könnte mir denken, dass das bei weitem nicht jeder geschafft hätte. Und so sehen wir natürlich da schon eine ganze Menge Dinge, wo Gott sehr wohl mitgeholfen hat, aber der Mensch aufs Äußerste gefordert worden ist. Und wir haben heute eigentlich auch solche Dinge, wo der Herr den Menschen fördert, dem Menschen hilft und auch mit den Geistesgaben zu Hilfe kommt. Das haben wir sehr wohl, auch heute. Nur, das möchte halt auch erst entdeckt werden, gesehen werden, durchgesetzt werden, durchgestanden werden und auch aus dem Geschehen heraus vertraut werden und so. Das ist sicherlich oft auch mit großen Kämpfen und so Vertrauensexperimenten und Ähnlichem verbunden. Es ist eine schwierige Sache, aber es bringt uns sehr in die Nähe der heiligen Familie.
Das heißt also, wer es eben heute wagt, sich die heilige Familie als Vorbild zu nehmen, der macht noch einmal dieselbe Erfahrung, haben Sie gesagt. Das kennen wir ja auch von der Nachfolge Christi, dass wir da auch einiges auf uns zu nehmen haben. Das mag jetzt den einen oder anderen ziemlich abschrecken und denken, oh nein, das ist mir zu riskant, das ist mir, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Wie kann man diese Mutlosigkeit denn überwinden, wenn man nun genau hinschaut und sieht, was da für Kämpfe durchzustehen waren, natürlich andererseits auch, wenn man darin steht, den Mut dann verliert und eben das Ende nicht sieht und die Hilfe und die Führung Gottes hier vielleicht nicht immer erkennt.
Ja, ich könnte mir denken, irgendwann muss man durch. Und das ist so einfach im Fortlauf des Lebens schon einmal grundsätzlich immer wieder so gewesen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann kommt sozusagen der nächste Versuch. Wir können einmal einen kurzen Blick werfen auf diese Sodom- und Gomorra-Geschichte. Da war doch die Frage im Raum, ob da 50 Gerechte sind. Oder 40 oder 30 oder 20 oder 10. Und es hat eben nicht ausgereicht. Sie waren nicht da. Vielleicht hat damals der Herr sich schon überlegt, ob die Zeit vielleicht reif ist, zu kommen. Aber dann war es einfach einmal zu sehen, das hat noch nicht ausgereicht von den Menschen her, so das Gottvertrauen. Und dann, als Jesus dann gekommen ist, da war vielleicht eine ähnliche Frage im Raum gestanden. Und dann können wir schauen, da war Maria, dann war nach einer gewissen Zeit Josef, die Base Elisabeth hat es kapiert, Joachim und Anna, hier die heiligen drei Könige, der greise Simeon und diese Prophetin Hanna, da hatten wir schon etwas mehr wie 10 Leute, die nun wirklich einsatzbereit gewesen sind. Und da war dann der Durchbruch da. Ähnlich stelle ich mir es auch vor heute. Diese Anfragen, diese Ansprüche und Notwendigkeiten sind auch in der heutigen Zeit immer wieder da. Und die Dinge möchten bewältigt werden, möchten bearbeitet werden. Der Herr wird seine Anfragen geben an die Menschheit sozusagen. Und wenn das nun nicht durchkommt, dann ist es ja nicht einfach weg, sondern das Bedürfnis steht weiter im Raum. Und dann wird es nach einer gewissen Zeit in einer anderen Facette wiederkommen. Wir machen zum Beispiel auch die Erfahrung, wenn heute jemand eine Beziehung aufgibt, in eine neue Beziehung einsteigt, dann kann das immer wieder einmal schon sein, dass er mit der Zeit dann doch wieder mit denselben Problemen konfrontiert ist, weil die irgendwo auch ein Stück weit vielleicht aus seiner psychischen Verfassung und Familiengeschichte und so weiter herauskommen, da irgendwo grundgelegt sind. Und die Dinge, die werden halt dann so lang sich zu Wort melden, bis sie einmal wirklich durch sind. Und so gesehen denke ich schon, dass diese Konfrontationen eben immer wieder kommen, solange bis wir dem dann wirklich einmal entsprechend begegnen können oder auch reich sind, die Gnade Gottes aufzunehmen, damit die Dinge heil sein können.
Hm. Da war ja auch die Beschneidung Jesu. Maria und Josef haben das gemacht, was von ihnen oder was das Gesetz auch verlangt hat. Kann man vielleicht daraus auch ableiten, dass die Familie auch den Auftrag hat, sich zur Öffentlichkeit hin zu öffnen und nicht nur ihr eigenes Süppchen kocht, vielleicht auch gerade eine Familie, die sich auf den Weg der Nachfolge macht, dass sie sich nicht nach außen hin abschließt?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Element. Einmal ist die Familie natürlich schon sozusagen diese kleine Zelle der Kirche. Und da kommen wir auch in diese ganzen Hierarchiegedanken hinein, zum Beispiel was die Vollmacht des Vaters betrifft und Ähnliches. Und das ist jetzt nicht nur für den Komfort der Familie gedacht, sondern auch so für die entsprechende geistliche Größe der Familie. Und das nicht nur jetzt in irgendeinem kirchlichen Rahmen oder so etwas, sondern durchaus auch, wenn man jetzt einmal die Familie als eine kleine politische Einheit sehen wollte. Und selbstverständlich ist es eigentlich immer so gewesen, dass die Familie auch ein großes Stück der Gesellschaft geprägt hat und damit natürlich auch der Gesellschaftsstruktur, Gesellschaftspolitik und Ähnliches. Das kann eigentlich gar nicht anders gehen, als dass sich die Familie hier natürlich auch zu Wort meldet und hier mitgestaltet, bis dahin, dass sie hier auch mitfinanziert. Zum Beispiel durch die Dinge, die sie eben einbringt in die Öffentlichkeit, durch die Arbeit und auch durch die Steuern zum Beispiel. Oder aber dann aber auch die Dinge, die die Familie aus der Öffentlichkeit heraus empfängt. Und das ist ein ganz wesentliches Stück der Lebensgrundlage natürlich. Und von daher ist das bei der Heiligen Familie natürlich auch deutlich vorgegeben.
Hm. Auch wenn wir den 12-jährigen Jesus im Tempel sehen, wie er mit Theologen diskutiert. Mit 12 Jahren war er in dem Alter, in dem ein jüdischer Junge volles Mitglied der Gottesdienstgemeinde wurde. Aber für die Eltern war das natürlich nicht leicht, einfach ihren Jungen gehen oder gar nicht zu wissen, wo er eigentlich ist. Und er hat sich auch in dem Moment nicht darum gekümmert, hat die Eltern im Ungewissen gelassen. Das ist sicherlich auch eine Parallele für viele Eltern, die irgendwann ihre Kinder loslassen müssen, ihre eigenen Wege gehen lassen müssen, vielleicht auch Gottes Pläne mit den Kindern machen lassen müssen und diese Freiheit und Freigebigkeit dann auch zu haben. Das kann sicherlich hier auch ein Vorbild sein.
Ja, man wird einmal Maria sehen, wie sie in ihrem Inneren auch aufgrund der Prophetie, die ihr gegeben wurde bei der Verkündigung, wie sie da schon erahnen konnte, dass das noch auf Schwierigkeiten hinausläuft. Wie damit aber auch, damit dann gleich der ganze Weg, den Jesus gehen wird, ein ganzes Stück weit vorgezeichnet wurde. Auf der anderen Seite würde man auch diese erstaunten Eltern gesehen haben, die vielleicht sich auch gefreut haben, was ihr Jesus kann. Und ihm einfach mal im Sinne dessen, dass wenn der das da jetzt mit den Professoren aufnimmt, das ist ein kluges Kind. Das tut gut, dass unser Sohn das kann. Das darf auch vielleicht ein bisschen mit dabei gewesen sein.
Pater Hermann Josef Hubka, ich habe bei Ihnen schon im Hintergrund die Glocken läuten gehört. Das erinnert mich daran, dass wir gleich umschalten bei Radio Horeb, um 10 Uhr die Heilige Messe übertragen wird und wir damit zum Ende der Sendung kommen. Ich möchte Ihnen herzlich danken für die Zeit, die Sie sich an diesem frühen Morgen in der Lebenshilfe genommen haben, um mit uns über die Heilige Familie als Vorbild für unsere Familien heute nachzudenken. Wer einen Mitschnitt dieser Sendung haben möchte, kann diesen bestellen bei Radio Horeb Kassetten- oder CD-Dienst. Der ist nach Immenstadt umgezogen und zu erreichen unter dem Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Ein kurzer Programmhinweis noch. Morgen am Freitag geht es in der Lebenshilfe um Scheidungskinder, Opfer unserer Gesellschaft. Mit Jason Stover. Er ist evangelischer Theologe aus Itzehoe in Norddeutschland. Vielen Dank auch an Peter Giesel, meinem Kollegen. Vielleicht schließen wir noch ganz kurz mit einem Segen, Pater Hermann Josef Hubka, mit der Bitte um Kraft und Stärke für Liebende, Ehen und Familien.
Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, auf die Fürsprache der heiligen Familie und aller Engel und Heiligen. Segne und behüte euch der Herr. Er führe euch, leite euch, gebe euch Mut und Kraft zum Durchbruch und er lasse seine Gnaden strömen in all die vielen verschiedenen Lebenssituationen hinein und er schenke sein Heil im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.
Amen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.